Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
Und ich bin Conny Neumeier. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Kommen wir gleich zur Sache. Heute geht es bei uns um einen ziemlich erschütternden Fall, der leider auch kein Einzelfall ist. Es geht um einen kaltblütigen Mord an einer jungen Frau, gerade mal 18 Jahre alt. Um ihr Schicksal besser einordnen zu können, gehen wir, bevor wir beginnen, kurz auf ihre Familiengeschichte und ihren kulturellen Hintergrund ein, denn der spielt bei dem Verbrechen, das ihr angetan wurde, eine große Rolle.
Die Familie der zur Tatzeit 18-Jährigen ist Mitte der 80er Jahre von der Türkei nach Deutschland gekommen und hat sich im nordrhein-westfälischen Detmold niedergelassen. Die Familie gehört zu den Jesiden, einer kleinen ethnischen Volksgruppe der Kurden mit einer eigenen Religion. Die Weltanschauung der Jesiden ist meist streng patriarchalisch geprägt, so wie in der Familie der ermordeten jungen Frau.
Bei uns sitzt jetzt der damalige Leiter der Sonderkommission in dem Fall, Jürgen Heinz, erster Kriminalhauptkommissar bei der Mordkommission im Polizeipräsidium in Bielefeld. Herzlich willkommen, Herr Heinz, schön, dass Sie da sind.
Auch von mir herzlich willkommen, Herr Heinz.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Herr Heinz, als Sie damals den Fall übernommen hatten, saßen bereits 5 Personen in Haft wegen Entführung und Geiselnahme, später wegen des Verdachts, ihre 18-jährige Schwester ermordet zu haben. Und Sie waren überzeugt, dass da auf jeden Fall die Richtigen saßen. Klingt eigentlich nach einer ganz guten Ausgangslage, oder?
Ja, das hat so ein Für und Wider. Das ist ungewöhnlich, weil in der Regel hat man einen toten Menschen und nimmt dann die Ermittlungen auf. Hier bin ich in den Einsatz gegangen und bekam gleich die Nachricht, dass 5 Menschen festgenommen sind. Eine völlig neue Ausgangslage. Da mussten wir auch erst mit umgehen, haben da Gespräche mit der Staatsanwaltschaft geführt und dem Gericht, wie das weitergehen soll. Unser Problem war, wir mussten den Inhaftierten die Beteiligung an der Tat bzw. den Taten nachweisen.
Beginnen wir hier mit einer Art Prolog zum Fall, der die Ausgangslage damals ein wenig beschreibt. Dafür gehen wir zurück in das Jahr 2011. Bei den 5 Inhaftierten handelt es sich um die Geschwister der getöteten jungen Frau, der 18-jährigen Arzu. Insgesamt hat sie 9 Geschwister, wir konzentrieren uns heute aber nur auf die, die wichtig zur Fallnacherzählung sind. Ihnen haben wir aus rechtlichen Gründen andere Namen gegeben. Die älteste Schwester, wir nennen sie hier Baha, ist zum Zeitpunkt der Tat 27 Jahre alt. Sie hat Abitur und eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in der Stadt gemacht. Sie arbeitet dort in der Bürgerberatung. Arzus ältester Bruder und auch der Zweitgeborene ist Miran, 25 Jahre alt. Danach kommen in der Reihenfolge Can, Nuro und Yar. Sie sind damals zwischen 24 und 21 Jahre alt.
Nach außen hin scheint die Familie gut integriert. Fast alle Geschwister haben feste Jobs. Nur Nuro ist noch auf der Suche nach einer geregelten Arbeit. 3 der Brüder sind bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Aber beginnen wir von vorne, mit Arzus Geschichte.
2011, die 18-jährige Arzu jobbt auf 400-Euro-Basis als Verkäuferin in einer Bäckerei, während sie das Berufskolleg besucht. Auch Arzus Geschwister haben dort hin und wieder gearbeitet bzw. dort ausgeholfen. Der 22-jährige Stefan ist ebenfalls in der Bäckerei angestellt, als Bäcker. Arzu und Stefan nähern sich an. Ab Juni 2011 werden die beiden schließlich ein Paar.
Arzu weiß, dass ihre Eltern einen Nicht-Jesiden niemals dulden werden. Denn in ihrer Glaubensgemeinschaft gilt, Jesiden dürfen nur Jesiden heiraten. Außerdem gibt es ein Kastensystem. Um genau zu sein, ist die jesidische Gesellschaft in 3 Kasten unterteilt und es darf auch nur innerhalb der eigenen Kaste geheiratet werden.
Arzus Familie lebt nach streng traditionellen jesidischen Wertvorstellungen. Denen zufolge stehen die Familie und die Familienehre an erster Stelle. Für die Frau bedeutet der Erhalt der Familienehre unter anderem, keusch zu sein und auch, dass sie jungfräulich in die Ehe geht.
Doch Arzu hat sich in Stefan verliebt. Deshalb widersetzt sie sich den jesidischen Regeln und führt ihre Beziehung zu ihm weiter. Im Geheimen. Das gelingt ihr zunächst auch. Am 17. August ist Arzu auf Stefans Geburtstagsparty. Sie feiert und trinkt auch Alkohol. Als sie abends heimkommt, wartet bereits ihr älterer Bruder Nuro auf sie. Er merkt, dass Arzu getrunken hat und schlägt sie daraufhin zusammen.
Am nächsten Tag hat Arzu so starke Schmerzen, dass sie ihre Hausärztin aufsucht. Sie erzählt ihr, dass sie vom Fahrrad gestürzt sei. Ihre Verletzungen sind allerdings so schwer, dass die Ärztin sie in die Unfallchirurgie ins Krankenhaus überweist. Dort werden ein Schädel-Hirn-Trauma ersten Grades sowie Gesichts-, Thorax- und Beckenprellungen diagnostiziert. Arzu bleibt daraufhin 3 Tage im Krankenhaus.
Arzu hat zwar Bedenken, was ihre Beziehung zu Stefan angeht, aber ihre Liebe zu ihm ist zu groß, um ihn aufzugeben. Ende August 2011 schenkt er ihr 10 rote Rosen, denn an diesem Tag sind die beiden seit genau 10 Wochen zusammen. Sie freut sich so sehr darüber, dass sie die Blumen völlig unbedacht mit nach Hause nimmt.
Arzus Familie will wissen, von wem die Blumen sind. Doch die 18-Jährige kann ihr Geheimnis natürlich nicht preisgeben. Sie behauptet deshalb, sie würde die Rosen für ihre Freundin aufbewahren. Aber die Familie glaubt ihr nicht. Deshalb verlangt Arzus Vater nach ihrem Handy. Er will ihre Nachrichten kontrollieren, auch ihre E-Mails. Als Arzu sich weigert, ihm ihr Passwort zu geben, schlägt er mit einem Stock auf sie ein. So lange, bis sie schließlich nachgibt.
Die E-Mails bestätigen den Verdacht der Familie. Arzu hat einen Freund. Aber aus den Mails geht nicht hervor, wer er ist. Und Arzu weigert sich, seinen Namen preiszugeben. Ihrer ältesten Schwester Baha gelingt es aber doch herauszufinden, um wen es sich handelt. Stefan.
Ihr Vater ist schwer erbost. Seine Tochter hat das jesidische Gebot missachtet, welches eine voreheliche Beziehung, noch dazu zu einem Nicht-Jesiden, verbietet. Dadurch habe sie ihn und die ganze Familie bloßgestellt. Es folgen wüste Beschimpfungen und Schläge durch den Vater. Dann befiehlt dieser seinem Sohn Nuru weiterzumachen. Auch der nimmt dafür einen massiven Holzstock zu Hilfe. Arzu soll so schwer bestraft werden, dass sie es nicht wagen würde, ihren Freund noch einmal zu treffen. Die älteste Schwester Baha und 2 jüngere Schwestern sehen der brutalen Züchtigung zu.
Arzu bekommt Hausarrest. Ihr Vater will so die vollständige Kontrolle über seine Tochter wiedererlangen und sicherstellen, dass sie keinen Kontakt zu Stefan aufnimmt. Arzu ist wegen der Misshandlungen völlig eingeschüchtert. Außerdem befürchtet sie, in der Türkei zwangsverheiratet zu werden. Aber ihre größte Angst, ihre Familie könnte sie töten.
Deshalb trifft Arzu eine für sie schwere Entscheidung. Am 1. September 2011, nachdem sie bereits 3 Tage unter Hausarrest gestanden hat, flieht sie in einem unbeobachteten Moment aus der elterlichen Wohnung. Sie geht direkt zur Polizei und erstattet Anzeige gegen ihren Vater und ihren Bruder Nuru. Herr Heinz, Arzu hatte damals ihre Kollegen aufgesucht. Was wissen Sie über diesen Moment von damals?
Arzu hat die Kriminaldienststelle in Detmold aufgesucht, traf dort auf einen ganz erfahrenen Kollegen, der die Anzeige aufgenommen hat und berichtete dann auch bei dieser Anzeigenaufnahme, dass sie in einem Gespräch mit angehört hatte, dass ihr Bruder Nuru zu dem Vater sagte, es sei das Beste, Arzu im Wald zu verscharren und sie dann anschließend als vermisst zu melden. Sie hatte dabei auch von Schlägen erzählt, allerdings nur von den 2. Schlägen, nicht von dem 1. Vorfall, der da passiert war, aufgrund dessen sie eigentlich im Krankenhaus gewesen war.
Der Kollege hat dann ja aber sofort den Ernst der Lage erkannt und gehandelt, oder?
Ja, das war so. Das Thema ist bei uns ja auch sehr präsent. Für diese Fälle gibt es Checklisten, die dann in solch einem Fall abgearbeitet werden.
Und wie sehen diese Checklisten aus?
Die Checklisten beinhalten die Gefährdetenansprache und die Gefährderansprache. Die kommen insbesondere bei Fällen der häuslichen Gewalt und auch bei individuellen Gefährdungen, zum Beispiel bei jeder Bedrohungslage, zum Einsatz.
Herr Heinz, Gefährdetenansprache und Gefährderansprache, können Sie uns das einmal erklären? Was ist das?
Das ist eigentlich ganz einfach. Die Gefährdeteansprache findet ja bei dem Opfer statt und die Gefährderansprache, das sind dann die Täter in diesem Fall.
Was wird denen jeweils in diesen Gesprächen gesagt?
Bei der Gefährdetenansprache werden der Anzeigenerstatterin oder dem Opfer Verhaltensrichtlinien aufgezeigt. Und bei der Gefährderansprache werden ihnen die Konsequenzen ihres Handelns aufgezeigt, sollten die sich nicht zum Beispiel fern vom Opfer halten.
Lassen Sie uns da auch noch mal ein bisschen eintauchen. Also wenn Sie sagen Verhaltensmaßnahmen oder Regeln erklärt, können Sie da mal 2, 3 nennen?
Ja, zum Beispiel keinen telefonischen Kontakt aufnehmen, nicht an der Wohnanschrift aufsuchen, nicht nach ihnen direkt suchen oder sie abpassen auf dem Weg zu Behörden oder Schulen. Das sind so Beispiele. Also dem werden die Konsequenzen aufgezeigt. Das ist ja dann möglicherweise wieder ein strafbares Verhalten und welches dann eben halt auch entsprechende strafrechtliche Konsequenzen, das heißt bis hin zu Freiheitsstrafe, führen kann.
Zurück zu Arzu zunächst. Was haben Ihre Kolleginnen und Kollegen damals unternommen, um ihr zu helfen?
Klar war von Anfang an, dass sie sofort aus der Familie heraus muss. In diesen Fällen bringt man dann so jemand in einen geschützten Raum unter. In der Regel sind das natürlich die Frauenhäuser. Hier an dieser Stelle verbot es sich, Arzu in Detmold in einem Frauenhaus unterzubringen, sondern man hat von Anfang an sich in einer auswärtigen Behörde, in einer auswärtigen Stadt kundig gemacht.
Also so, dass die Angehörigen auch gar nicht wissen, wo sie sich aufhält.
Genau, das war der springende Punkt, dass sie eben halt dem Zugriff der Familie entzogen war. Und wichtig natürlich auch, dass sie da nicht drüber sprach, wo sie sich aufhält.
An dieser Stelle hören wir Brigitta Biel. Sie ist Anwältin und war lange für den Verein PERI als Prozessbeobachterin tätig. Der Verein setzt sich für Menschenrechte und Integration ein. Er hilft betroffenen Frauen und auch Männern, die unter streng patriarchalischen Gesellschaftsstrukturen leiden. Warum Arzu der Polizei nichts von der ersten Gewaltattacke durch ihren Bruder erzählt hat, erklärt sie uns so.
Das ist trotz allem die Familie. Das ist ja auch furchtbar schwierig, sich da zu öffnen. Und dann kommt noch was dazu. Das ist mir auch erst im Laufe der Zeit bewusst geworden. Die schämen sich dafür, dass sie geschlagen worden sind. Das darf man ja nicht anders sehen als Frauen, die von ihren Männern geschlagen worden sind. Aber die versuchen ja auch zu verhindern, dass jetzt hier der Fokus auf ihren Mann irgendwie fällt. Ne? Das ist ja da nichts anderes.
Arzu hatte, wie sie glaubte, eine liebevolle Beziehung zu ihren Eltern. Aber nur solange sie die jesidischen Gesetze befolgte. Sie hatte dabei auch zwei Leben geführt. Eins mit strengen Traditionen innerhalb der Familie und ein anderes, in dem sie frei sein konnte. Das bedeutete aber auch, dass sie in einem ständigen inneren Konflikt war, zerrissen zwischen diesen zwei Welten. Schließlich hatte sich Arzu für ein freies Leben entschieden. Und das bedeutete aber auch den endgültigen Bruch mit ihrer Familie.
Das Problem ist, diese Familienstrukturen sind ja so, dass Kinder nicht dazu erzogen werden, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen können. Das ist ja nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, der Familie Ehre zu machen und das Leben der Eltern quasi fortzuführen und alles für die zu tun. So. Wenn ich damit groß werde, und das ist bei diesen Familien so, dass gesagt wird, du bist ohne deine Familie nichts, dann mache ich mir klar, wenn ich da raus will, ich habe niemanden mehr. Meine Familie ist nicht mehr für mich da, die gibt es nicht mehr. Ich bin ganz alleine. So, wer hält das aus? Wer hält dieses Wissen aus, ich bin ganz alleine, ich habe niemanden mehr?
Man kann nur erahnen, wie schwer das für Arzu gewesen sein muss, sich gegen ihre Familie zu wenden.
Obwohl es für Arzu ein riesiger Schritt und eine erhebliche Belastung war, mit ihrer Familie zu brechen, nahm sie das Angebot der Polizei an und ging in ein Frauenhaus. Herr Heinz, direkt nachdem sie Anzeige erstattet hatte, ging alles sehr schnell. Wie lief das ab?
Direkt im Anschluss an die Vernehmung hat der Kollege Kontakt aufgenommen mit dem Leiter des Kommissariat Prävention und Opferschutz in Lippe und es wurde mit Arzu ein Opferberatungsgespräch durchgeführt. Wie gesagt, sie wurde anschließend dann in einer Opferschutzstelle untergebracht.
Ihr wurde ja auch geraten, ihr Aussehen zu verändern.
Ja, das war so. Sie wollte selbst ihr Äußeres verändern. Sie hat sich selbst entschieden, ihre Haare kurz zu schneiden und sie sich blond zu färben. Und es wurde ein Verfahren eingeleitet, dass sie ihren Namen ändert. Über eine Rechtsanwältin wollte sie dann den Namen Emily Ostermann annehmen.
Wie lange hat das gedauert?
Oh, das dauert schon ein paar Wochen. Die Papiere waren auch noch nicht fertig.
Als das
Verbrechen passiert ist, genau.
Was war denn mit Ihrem Freund? Durfte sie ihn noch sehen?
Ja, es wird natürlich schon empfohlen, dass man den Kontakt abbricht. Aber wir leben ja auch in der Welt, wo man weiß, dass das eher nicht funktioniert. Also es wäre schon wünschenswert gewesen, wenn er selber auch sein persönliches Umfeld verlassen hätte. Denn die waren ja halt verliebt.
Ja, es ist natürlich eine harte Auflage für die junge Frau. Bevor sie ins Frauenhaus gekommen ist, hat Arzu ihren Freund ja auch noch gewarnt, dass ihre Familie von der Beziehung weiß, dass sie geflohen war und dass ihre Familie sicher auch bei ihm nach ihr suchen würde.
Ja, genau so war das auch. Das dauerte gar nicht lange. Da war der Bruder Chan, das ist der drittälteste Bruder, in Begleitung seines Jüngeren, direkt bei Arzus Freund, soweit ich mich erinnere, sogar in der Bäckerei. Und forderte Stefan auf, die Finger von Arzu zu lassen und bedrohte ihn, falls er Anzeige erstatten würde.
Stefan war spätestens zu diesem Zeitpunkt ganz klar, dass Asus Angst vor ihrer Familie mehr als berechtigt war. Noch am selben Tag hatten ihre Kolleginnen und Kollegen dann eine sogenannte Gefährderansprache bei der Familie durchgeführt.
Ja, diese Gefährderansprache, da suchen die Kollegen dann tatsächlich die Familie zu Hause auf. Angetroffen wurden ja auch Familienangehörige. Und denen wird dann die Konsequenzen aufgezeigt, insbesondere natürlich die strafrechtlichen Konsequenzen, wenn man weiter nach ASU sucht und sie nicht in Ruhe lässt.
Wie hat die Familie denn darauf reagiert?
Ja, der Vater zeigte sich vordergründig einsichtig, aber der erfahrene Kollege erkannte sofort, dass das nur vorgeschoben war. Das war zu offensichtlich. Die Schwester reagierte abweisend und erklärte, dass es sich um eine familieninterne Angelegenheit handelt, welche die Polizei nichts angehe. Aber wenn die jetzt zum Beispiel so ein Annäherungsverbot nicht befolgen, dafür müsste man erstmal einen Gerichtsbeschluss haben. Das lag da nicht vor. Von daher ist das so ein bisschen, ja, ne?
Ich frage mich nur einfach mal so, wie drückt man sich dann jetzt aus? Also verbal.
Klar und deutlich.
Bitte?
Klar und deutlich.
Klar und deutlich. Also man sitzt dem gegenüber und sagt was?
Ja, das ist grundsätzlich richtig, wenn denn ein Beschluss vom Familiengericht vorliegt. Also das ist ja immer, man muss immer die Schritte einhalten. Also eigentlich ist es so, ASU sucht sich eine Anwältin, da wird sofort ein Beschluss beim Familiengericht beantragt auf Annäherungsverbot und dann ist das ein Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz. Ja, also das ist schon, ja, ne? Also in diesem Falle wird es, weil es eben ja schon Körperverletzungsdelikte vorgekommen sind, da wird es mehr, also Bedrohung, Körperverletzung, ne? Sie suchen nicht nachher, sie haben die nicht zu schlagen, sie haben die nicht
so, das meine ich.
Zu entführen. Ja. Also das wird denen schon deutlich gesagt.
ASUs Ausbrechen, und so haben es ihre Angehörigen gesehen, hat die Familie und vor allem den Vater öffentlich bloßgestellt. Damit hat er als Familienoberhaupt versagt und vor der jesidischen Gemeinschaft sein Gesicht verloren. Wir hören dazu nochmal Rechtsanwältin Brigitta Biel.
Geht darum, was denken die in der Community? Und für die wollen wir wieder eine ordentliche Familie sein. Was tust du uns an? Wir können auf keine Hochzeit mehr gehen. Das zeigt eigentlich dieses Dilemma, in der diese Familie war, dass die ja eigentlich in ihrer Gemeinde sind, diese Hochzeitsfeiern, die ja immer sehr groß sind, das sind halt auch Heiratsmärkte für die anderen. Ja, und man trifft sich da, man feiert zusammen die jesidische Gemeinde. Und jetzt wird also diese Familie quasi schräg angeguckt, weil ein Mädchen ausgebrochen ist. Die verhält sich also nicht so, wie man sich verhält. Und das wurde dann ja bekannt auch, dass sie in einem Frauenhaus war oder beziehungsweise, dass sie weg war. Das ist schon eine Schande für diese Familie. Also das war quasi in deren Augen eine Ehrverletzung, weil sie halt sagten, wir können uns da nirgendwo mehr sehen lassen.
Die Familie hatte alles daran gesetzt, ASU zu finden, um die verlorene Ehre wiederherzustellen. Neben dem Vater war vor allem die Schwester Baha treibende Kraft bei der Suche. Sie hatte sich mitverantwortlich für ASUs Verhalten gefühlt, da auch sie als ältere Schwester das hätte verhindern müssen. Als ältestes Kind in der Familie hatte sie eine besondere Stellung inne. Sie hatte sich um die Finanzen gekümmert und für ihren Vater gedolmetscht. Herr Heinz, was hatte sie alles unternommen, um ASU zu finden?
Die Schwester hat sich in die Suche regelrecht verbissen. Sie hat stundenlang im Internet recherchiert. Es war ja bekannt, dass ASU noch einen Account hatte. Sie ist nachts herumgefahren, ist immer wieder bei den Bekannten und Freunden gewesen, hat danach gefragt.
Baha ist ja auch als einziges der Kinder noch in der Türkei geboren, war sehr jung, als sie mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen ist. Sie hatte dann hier Abitur gemacht und nach ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten sogar eine Anstellung in der Stadtverwaltung, nicht?
Ja, das ist richtig. Sie war sogar auf dem Weg, in den gehobenen Verwaltungsdienst aufzusteigen. Wir haben dann aber im Nachgang ermitteln können, dass sie ihren Job in der Stadtverwaltung missbraucht hatte, um herauszufinden, wo ASU sich aufhalten könnte.
Das wirkt natürlich erstmal ungewöhnlich, dass gerade die Schwester Baha die treibende Kraft war. Denn gerade sie als Frau hätte ja ASUs Sehnsucht nach Freiheit ja vielleicht verstehen müssen, verstehen können. Was meinen Sie, warum war sie so hinter ASU her?
Also zum einen war es natürlich so, dass sie unter einem unglaublich familiären Druck stand. Sie fühlte ihr eigenes Versagen. Darüber hinaus sind wir der Auffassung gewesen, dass Aso eigentlich genau das gemacht hat, was sie sich selbst nie erlaubt hätte. Das wird auch der Grund gewesen, warum sie so wütend auf Aso war.
Aber hören wir, was auch die restlichen Familienmitglieder alles unternommen haben, um Aso zu finden. Sie wissen nicht, wo Aso sich aufhält. Sie ahnen aber, dass sie sich in irgendeinem Frauenhaus befindet. Deshalb kontaktieren sie Aso im Zeitraum vom 6. September bis zum 30. Oktober immer wieder per E-Mail.
In diesen E-Mails bedrohen sie Aso, schreiben von der Schande, die sie über die Familie gebracht habe. Oder sie belügen sie und behaupten, der Vater sei schwer krank und schließlich sogar gestorben. Die meisten der E-Mails stammen von Bahar. Aso reagiert auf keine der Mails.
Als Aso trotz intensiver Suche auch in den folgenden Wochen nicht aufzufinden ist, verliert ihr Vater die Geduld. Er will mit seiner Tochter nichts mehr zu tun haben. Ihr Name darf nicht einmal mehr erwähnt werden. Sie wird offiziell aus der Familie ausgeschlossen. Es ist Bahar, die nicht aufgibt und die weiterhin alles dran setzt, ihre Schwester ausfindig zu machen. Sie weiß, was Aso blüht, sollte sie sie finden.
Aso wiederum ist klar, dass sie eigentlich keinen Kontakt zu ihrem Freund halten sollte. Aber es fällt ihr schwer, da sie Stefan sehr liebt und ihn vermisst. Deshalb nimmt sie zunächst telefonisch Kontakt zu ihm auf und trifft sich auch zweimal mit ihm. Da niemand etwas von den Treffen mitbekommt, werden die beiden unvorsichtiger. Und schließlich holt Stefan Aso mehrere Male zu sich nach Hause. Um nicht entdeckt zu werden, betreten die beiden die Wohnung jeweils durch den Hintereingang.
Am 31. Oktober 2011 holt Stefan Aso wieder zu sich. Zusammen mit zwei Freunden wollen sie sich einen gemütlichen Abend machen. Um 1.12 Uhr klingelt es an der Wohnungstür. Stefan glaubt, es sei sein Bruder, der noch vorbeikommen wollte, und betätigt den Türsummer. Aber dann sieht er Bahar. Als diese versucht, an ihm vorbei in die Wohnung zu kommen, drängt er sie zurück und schlägt die Tür zu. Er weist Aso an, die Polizei zu rufen, was sie auch tut, um 1.14 Uhr.
Aber es ist zu spät. Ihre Brüder sind bereits ebenfalls an der Wohnung angekommen. Nuro, mit einer Mütze maskiert, wie seine Brüder Miran, Yar und Chan. Nuro und Miran treten die Wohnungstür ein, während Chan auf der anderen Seite der Wohnung so heftig von außen gegen das Fenster tritt, dass es aufspringt. Chan und Yar dringen durch das Fenster ein, Miran, Bahar und Nuro durch die Wohnungstür.
Miran bedroht Stefan und die zwei Freunde mit einer Schreckschusspistole. Da es in der Wohnung dunkel ist und Aso ihr Aussehen verändert hat, erkennen ihre Geschwister sie nicht sofort. Erst als sie zu Stefan rüberstürzt und sich an seinem Arm festklammert, entdecken sie sie.
Während Miran alle weiterhin mit der Pistole in Schach hält, schlagen Chan, Nuro und Yar auf Stefan und Aso ein, um die beiden zu trennen. Aso hält sich verzweifelt an ihrem Freund fest. Deshalb nimmt Bahar eine Flasche Wodka und schlägt sie auf Stefans Kopf. Er geht zu Boden und zieht Aso mit sich. Die Geschwister treten daraufhin so lange auf beide ein, bis Aso loslässt.
Miran und Chan tragen ihre jüngere Schwester durch den Hintereingang aus der Wohnung. Dort verfrachten sie die um Hilfe schreiende Aso in ihr Fahrzeug. Miran setzt sich mit ihr auf die Rückbank und hält sie dort in Schach. Bahar steigt auf der Beifahrerseite ein und Nuro fährt los, während Chan und Yar mit einem anderen Auto flüchten. Herr Heinz, ich nehme an, Ihre Kollegen sind sofort, nachdem Aso den Notruf gewählt hatte, zu ihrem Freund gefahren. Was hatte er gesagt und in welchem Zustand waren er und seine Freunde?
Stefan hatte sich bei der Polizei Lippe nochmal gemeldet, dass aus seiner Wohnung soeben seine Freundin seitens der Familie entführt wurde. Er selbst war verletzt durch Schläge, insbesondere auch durch den Schlag auf den Kopf mit der Flasche. Aber er hatte auch im Grunde genommen die Täter erkannt. Er hat sofort Bahar erkannt, da die ja nicht maskiert war. Und Chan hat er an seiner Stimme erkannt.
Wie schwer war denn Stefan verletzt?
Ja, der Stefan war jetzt nicht so schwer verletzt. Er hatte natürlich den Schlag mit der Wodkaflasche über den Kopf bekommen. Er hatte eine Platzwunde und auch Prellungen am Körper. Aber insgesamt war er schon noch handlungsfähig.
und ihre Kolleginnen und Kollegen sind zu Asus Eltern gefahren. Das war dann in den frühen Morgenstunden des 1. November. Wie hatte der Vater reagiert, als er mit der Entführung seiner Tochter konfrontiert wurde und dass seine anderen Kinder unter Verdacht standen, sie entführt zu haben?
Meine Kollegen waren gegen 02.40 Uhr bei ihm. Er schien nicht besonders geschockt über die Nachricht. Er wirkte auf die Beamten sehr ruhig und gelassen und schilderte, dass seine Kinder gemeinsam mit einem Fahrzeug der Familie auf einer Party seien. Des Weiteren gab er an, dass er zu ASO keine Angaben machen könne.
Ihre Kolleginnen und Kollegen haben dann ja die Wohnung nach ASO durchsucht. Was haben Sie gefunden?
Ja, das war so. Die Zimmer von Nuru, Baha und Ja waren verschlossen. Zu denen gab der Vater an, dass er keine Schlüssel habe. Deshalb wurden die Türen von den Beamten aufgebrochen. Dabei sind die Türen natürlich beschädigt worden. Der Vater war darüber sehr sauer. Die kaputte Tür hatte ihn mehr aufgeregt, als dass seine Tochter entführt worden war.
Ihre Kollegen konnten Arzu ja in der Wohnung dann nicht finden. Der damals zuständige Kollege von Ihnen hat ja dann den Vater als Familienoberhaupt auch direkt in die Verantwortung genommen, oder?
Genau so war's. Er hat ihn sofort aufgefordert, seine Kinder anzurufen und zurückzupfeifen. Die sollten sich unverzüglich bei der Polizei melden. Er hat ihm persönlich verantwortlich dafür gemacht oder ihm gesagt, wenn also etwas passieren würde, würde das für ihn natürlich auch Konsequenzen haben. Der Vater verhielt sich aber völlig unkooperativ, schien ihn nicht weiter zu interessieren. Daraufhin wurde er zunächst erstmal vorläufig festgenommen, auch wegen Verdachts der Freiheitsberaubung und Geiselnahme. Da wir nichts gegen ihn in der Hand hatten, mussten wir ihn gehen lassen.
Ich kann mir gut vorstellen, unter welchem Druck die Kolleginnen und Kollegen da gestanden hatten. Immerhin hatte man ja noch die Hoffnung, ASO noch retten zu können. Wie ging es dann weiter?
Ja, am Anfang war das so, dass wir natürlich gefahndet haben, in der Hoffnung, die Geschwister mit dem Fahrzeug noch zu finden und ASO dort befreien zu können. Da die Familiengeschichte bekannt war, wurde gegen 02 Uhr bereits Posten bezogen an der Wohnung von Chan. Es mussten dann natürlich erstmal entsprechende Beschlüsse angeregt werden. Also ein Staatsanwalt wurde angerufen und anschließend durch das Gericht ein mündlicher Beschluss erlassen. Daraufhin wurde die Wohnung dann bei Chan betreten und anschließend eigentlich innerhalb der nächsten 24 Stunden alle Geschwister nach und nach vorläufig festgenommen.
Herr Heinz, Sie hatten dann nach der Verhaftung der Geschwister, das war am 1. November, die Ermittlungen übernommen bzw. geleitet. Glaubten Sie damals denn, dass ASO tatsächlich noch lebte?
Eher nicht. Wir waren bereits Anfang November davon ausgegangen, dass ASO tot sein würde. Unser Problem war ja, dass wir den Leichnam von ASO nicht hatten. Trotzdem war es natürlich unser Ziel, gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft eine Anklage wegen Totschlags gegen die Geschwister zu erheben. Dafür mussten die Ermittlungsergebnisse die entsprechende Grundlage liefern.
Sie haben dann ja auch sehr schnell reagiert und kurz nach der Entführung ein aktuelles Bild, ein Foto von ASO an die Öffentlichkeit rausgegeben.
Ja, wir haben sofort eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Es wurde auch ein aktuelles Bild mit ihrem bereits veränderten Aussehen an die Öffentlichkeit gegeben. Es wurde der Zeitpunkt der Entführung und auch der Ort bekannt gemacht. In der Hoffnung, dass wir noch schnell Hinweise aus der Bevölkerung bekommen. Es war dann auch so, dass diverse Anrufe Bürger aus dem ja durchaus ländlich strukturierten Umfeld uns verschiedene Schüsse meldeten. Dem sind wir dann auch im Einzelnen nachgegangen. Da ist aber nichts bei rausgekommen. Zu der Zeit war ja auch Jagdsaison und wie wir ja dann später auch wussten, hatten diese Schüsse nichts mit unserem Fall zu tun.
Also das brachte Sie in der Phase nicht weiter, aber Sie haben ja nicht aufgesteckt. Wie ging es dann weiter?
Ja, wir haben in dieser Anfangsphase intensiv nach ASO in der Umgebung von Detmold gesucht. Dazu haben wir Hundertschaften aus dem Land Nordrhein-Westfalen eingesetzt und die verfügbaren Leichenspürhunden. Das haben wir an mehreren Tagen gemacht, aber die Suche war natürlich vergeblich.
Und ich gehe davon aus, Sie haben auch sämtliche Angehörige überprüft. Was ist dabei rausgekommen?
Ja, wir haben direkt in der Tatnacht damit angefangen, die Familienmitglieder zu kontaktieren, die über die ganze Bundesrepublik verteilt waren. Ein Mitglied der Kommission hat dann eine Übersicht, Schaubild erstellt mit den ganzen Angehörigen. Insgesamt sind wir dort auf 125 Familienangehörige gestoßen in den verschiedensten Bereichen der Bundesrepublik. Diese wurden befragt. Also das läuft so, dass man die dem als Spuren anlegt. Die werden dann aufgesucht. Aber im Ergebnis war es so, dass niemand etwas gewusst haben will.
Das ist ja ein Riesenaufwand. 125 Personen. Wie sind Sie da vorgegangen?
Also man muss natürlich dazu sagen, dass die Kommission ja aus 26 Mitarbeitern besteht. Und das wird dann aufgeteilt und der Reihe nach abgearbeitet. Mhm. Das ist das Altersgeschäft in einer solchen Sonderkommission.
Sie wussten ja, dass die Geschwister Arzu mit dem Auto entführt hatten. Deshalb hatten Sie auch die Handydaten der Geschwister ausgewertet. Zu welchem Ergebnis sind Sie da gekommen?
Ja, das sind natürlich Dinge, die erst so nach und nach dann reinkommen, weil da werden natürlich die Beschlüsse umgesetzt. Da kommen dann die retrograden Verbindungsdaten, die man dann den verschiedenen Teilnehmern versucht zuzuordnen, auch so rund um den Entführungszeitraum, dass man ein etwas klareres Bild bekommt. Zu diesen Verbindungsdaten gibt es, wenn es gut läuft, natürlich auch Standortbestimmungen. Und daran konnten wir erkennen, dass am Tag des Verschwindens diese Standortdaten sich Richtung Norden bewegte. Das heißt, wir konnten also davon ausgehen, dass die mit dem PKW sich über Hannover Richtung, weiter Richtung Norden bewegen. Dazu war es so, dass wir anhand der Verbindungsdaten feststellen konnten, dass es eine, ich nenne das mal Standleitung gab, in das Haus der Familie, in das Elternhaus. Und wir, nicht nur die Vermutung, sondern für uns war es klar, dass dort der Vater der Teilnehmer gewesen sein muss.
Ich nehme an, Sie hatten die Geschwister dann damit konfrontiert?
Ja, natürlich, aber dazu haben die geschwiegen.
Was sind denn retrograde Verbindungsdaten?
Ja, das sind die Daten, die uns die Telekommunikationsprovider übermitteln aus der Vergangenheit.
Haben Sie denn auch die Handydaten von Arzus Vater und Arzu selbst überprüft?
Die Handydaten vom Vater, ja. Also wie gesagt, die Standortdaten und auch die retrograden Verbindungsdaten. Von Arzu konnten wir das nicht. Ihr ursprüngliches Mobiltelefon hatten die Eltern ihr ja abgenommen und das andere war in der Wohnung zurückgeblieben. Diese Nummer war der Familie auch unbekannt und deswegen gab es da auch nie Anrufe drauf.
Die Geschwister saßen in U-Haft, haben sich schnell Anwälte genommen und die Aussage verweigert. Hatten Sie eine bestimmte Taktik, um die Geschwister doch noch zum Reden zu bringen?
Ja, alle Geschwister waren getrennt untergebracht, damit es natürlich keine Absprachen geben konnte. Wir haben versucht, sie oft wie möglich zu vernehmen, aber sie wurden ja auch anwaltlich vertreten. In der Akte befinden sich einige Beschwerdeschreiben der Anwälte. Weil wir natürlich versucht haben, in den jeweiligen Haftanstalten mit ihnen zu sprechen. Wir haben Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft gehalten, dass es gedeckt sei, ohne Anwälte mit den Inhaftierten zu sprechen. Denn am Ende entscheidet der Untersuchungshäftling ganz alleine.
Sie haben dann ja aber mit den Geschwistern gesprochen. Wie war denn Ihr Eindruck von den Geschwistern?
Ja, die Vernehmungen sind natürlich durch meine Kollegen aus meinem Team durchgeführt worden. Aber die haben natürlich immer in unseren Kommissionsbesprechungen davon berichtet. Gerade Bahar war am Anfang sehr, sehr bissig. Bei längerer Haft hat sich das aber verändert, sodass sie auch nachdenklicher wurde. Bei den Vernehmungen von Can, der ja in der Nachbarschaft liegenden JVA untergebracht war, bin ich auch dabei gewesen zum Teil. Und habe schon erlebt, wie er sehr unter Druck stand. Er war innerlich sehr zerrissen. Er hatte zu Hause zwei kleine Kinder. Er wollte auch zurück zu seiner Familie, sodass er schon am kooperativsten erschien.
Sie sagen es gerade selbst, er war ja dann auch derjenige, der sich schließlich geöffnet hat, oder?
Ja, das stimmt. Der hat sich halt in den Vernehmungen nach und nach geöffnet, wobei er dabei immer, wie gesagt, sehr zerrissen wirkte, hat aber trotzdem schon in der Vernehmung am 3. November seine Schwester Bahar belastet und angegeben, dass sie die treibende Kraft bei der Suche und der Entführung war. Und auch geschildert, dass der ältere Bruder Miran, der ja im Grunde genommen in der Hierarchie der Familie hinter dem Vater stand, sich sehr über das Verhalten von Arzu aufgeregt hat. Chan berichtete auch darüber, dass schon vor der Entführung darüber gesprochen worden war, sie umzubringen. Er hat dann aber bei einer anderen Gelegenheit, bei einer anderen Vernehmung, hat er dann diese Aussage versucht wieder zu entschärfen. Das sei alles nicht so ernst gemeint gewesen. Aber er hat dabei auch wiederum verraten, mit welcher Vehemenz Miran und Bahar über die Sanktionen gegen Arsu nachdachten.
Aber damit ist immer noch nicht klar, ob die Geschwister Arsu wirklich getötet haben oder ob sie vielleicht doch noch lebt. Die Suche läuft also weiter. Auch über Aktenzeichen XY ungelöst. Am 14. Dezember 2011, 1,5 Monate nach dem Verschwinden. Hören wir mal kurz rein.
Die Polizei befürchtet natürlich inzwischen das Schlimmste und fragt, wer hat also nach dem 1. November in diesem Jahr noch gesehen, beziehungsweise wer weiß, wo sie sein könnte. Sie ist 18 Jahre alt, circa 1,65 groß und schlank. Sie hat blonde, kurz gefärbte Haare, trug zuletzt eine schwarze Jacke, ein schwarzes Shirt, dunkelblaue Jeans und einen dunklen Schal. Für Hinweise, die zum Auffinden von Arsu führen, ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Die Angaben können, und das ist ganz besonders wichtig, auf Wunsch natürlich auch vertraulich behandelt werden.
Es gehen viele Hinweise ein, aber leider ohne Ergebnis. Doch dann kommt es plötzlich zu einer überraschenden Wende. Am 12. Januar 2012, rund 2 Monate nach Arsus Verschwinden, will Chan plötzlich doch reinen Tisch machen und aussagen. Herr Heinz, was meinen Sie, was war der Grund dafür damals?
Also wir glauben, dass er seinen Kopf aus der Schlinge ziehen wollte.
Ja, er hatte ja auch eine eigene Familie, 2 Kinder und war mit einer Frau verheiratet, die seinen Eltern auch nicht genehm war.
Genauso war es. Er war sicherlich auch derjenige, der am besten integriert war. Er war in der Feuerwehr tätig. Er wohnte getrennt von der restlichen Familie und führte ein eigenständiges Leben. Wir haben schon den Eindruck gewonnen, dass er das nicht gewollt hatte, dass seine Schwester getötet wird. Man merkte ihm an, dass er von Anfang an sehr unglücklich war über die ganze Situation.
Chan war innerlich offensichtlich sehr zerrissen, weil er sich mit seiner Aussage gegen die Familie gewendet hatte. Aber er hatte auch richtig Angst, oder?
Ja, natürlich. Er wollte nicht, dass jemand erfährt von seiner Aussage, weil auch er hatte Angst vor seiner Familie. Und er fragte die vernehmenden Beamten auch, ob er in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden könnte.
Das zeigt ja auch, dass er sich über die Konsequenzen seiner Aussage bewusst war. Was hatte er denn ausgesagt zur Entführungsnacht?
Er hat ausgesagt, dass die treibende Kraft hinter dem Ganzen seine Schwester Bahar war. Sie hatte ihn angerufen und gesagt, dass Arsu in der Wohnung von Stefan sei. Er ist dann dort hingefahren. Seine anderen Geschwister waren zu dem Zeitpunkt schon dort.
Was hatten die Geschwister geplant bzw. besprochen, also was mit Arsu passieren sollte?
Chan hat angegeben, dass die Geschwister abgesprochen hätten, dass sie Arsu in seine Wohnung bringen, um ihr den Kopf zu waschen, damit sie wieder zurück in die Familie kehren würde. Er gab an, dass dann absprachewidrig Miran, Bahar und Nuru dann mit Arsu weggefahren seien.
Und wie haben Chan und Ja darauf reagiert? Also haben sie sie gesucht?
Ja, Chan hat sich Sorgen gemacht und die 4 zusammen mit Ja gesucht, aber nicht gefunden. Deshalb ist er mit seinem Bruder dann zu ihm nach Hause gefahren. Später will er dann erfahren haben, dass an diesem Abend Nuru Arsu getötet hat.
Aber er hatte seine Aussage ja dann widerrufen, weil er zu große Angst vor der Familie hatte oder warum?
Ja, er hat uns versucht weiszumachen, dass er da gelogen hat. Man hat ihm angemerkt, dass er in einem großen inneren Konflikt sich befand und er auch wirklich große Angst hatte. Seine Aussage stand aber, da die Polizeibeamten ja als Zeugen später auch vor Gericht hätten aussagen können.
Trotzdem ist damit immer noch nicht klar, was genau mit Arsu passiert ist und vor allem, wo sie bzw. ihre Leiche ist. Doch nur einen Tag später gibt es traurige Gewissheit. Am 13. Januar 2012 wird eine weibliche Leiche auf einem Golfplatz in Großensee zwischen Hamburg und Lübeck gefunden. Ein Mitarbeiter des Golfclubs hatte am Freitagvormittag die furchtbare Entdeckung gemacht und gegen 9.20 Uhr die Polizei informiert. Natürlich weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand, um wen es sich bei der Toten handelt. Herr Heinz, wann war klar, dass es Arsu ist?
Glücklicherweise hat ein Kollege aus meiner Kommission die Nachricht von diesem Leichenfund auf dem Golfplatz im Radio gehört, sodass wir Kontakt aufnehmen konnten zu der Dienststelle. Und die Bekleidung entsprach genau die der Freund Stefan beschrieben hatte. Außerdem war es ja Winter, deshalb war sie noch gut erkennbar. Es war für uns sehr schlüssig, dass es sich nur um Aso handeln konnte.
Gab es denn auch Spuren am Fundort, die auf die Geschwister als Täter vielleicht sogar gleich hingewiesen haben?
Nein, da gab es überhaupt gar keine Spuren.
Ich nehme mal an, die Obduktion wurde dann auch in Lübeck gemacht. Was kam dabei heraus?
Ja, die Obduktion ist in Lübeck durch die Rechtsmedizin gemacht worden. Dabei war festgestellt worden, dass Aso durch zwei aufgesetzte Schüsse getötet worden ist. Wir haben dann noch unseren Rechtsmediziner, Herrn Dr. Karger vom Institut für Rechtsmedizin aus Münster, mit ins Boot genommen und er hat dazu dann ein gesondertes Gutachten erstellt. Das Ergebnis war, dass es sich eindeutig um zwei aufgesetzte Schüsse handelte. Die Schusskanäle, die waren so eng beieinander, sodass keine Entfernung zwischen dem Schützen und der Aso bestanden haben kann. Das sprach für eine gezielte Tötung.
Konnte denn der Tatablauf rekonstruiert werden?
Ja, insgesamt durch die Spurenlage vor Ort, durch das rechtsmedizinische Gutachten und natürlich auch durch die Zeugenaussagen, die wir dann im Laufe der Zeit bekommen haben, war das möglich.
Wurde eigentlich die Waffe jemals gefunden?
Die Tatwaffe, obwohl wir da wirklich intensiv nachgesucht haben, wurde tatsächlich da nie gefunden.
Ich fasse nochmal zusammen. Die Obduktion hatte ergeben, dass Aso mit zwei aufgesetzten Schüssen getötet wurde. Und Can hatte seinen Bruder Nuro belastet, auch wenn er seine Aussage wieder zurückgezogen hatte. Hatten Sie Nuro mit der Aussage seines Bruders und dem Obduktionsergebnis, das Ihnen vorlag, konfrontiert?
Ja, wir sind unmittelbar nach der Obduktion bei dem Bruder gewesen und haben ihn damit konfrontiert, dass er der Schütze gewesen sei. Er gab aber an, dass er mit der Sache nichts zu tun habe.
Und was haben die anderen Geschwister dazu gesagt?
Die haben dazu auch gar nichts gesagt. Die haben sich auf ihr Aussageverweigerungsrecht berufen.
Der Prozess beginnt am 30. April 2012 am Landgericht Detmold. Der Staatsanwalt fordert für Miran, Baha und Nuro eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes. Für Can und Ya, die an den Tötungshandlungen nicht beteiligt waren, fordert er 11 Jahre wegen Geiselnahme mit Todesfolge.
Zum Prozessauftakt gibt Baha als Erste eine Erklärung ab. Sie gibt zu, dass sie die treibende Kraft bei der Suche nach ihrer Schwester gewesen sei. Sie habe einfach nicht akzeptieren können, dass Aso aus der Familie ausgeschlossen war. In besagter Tatnacht sei es ihr schließlich gelungen, Aso zu finden.
Als sie sich sicher war, dass Aso sich bei Stefan aufhält, habe sie ihre Eltern informiert. Aber die hätten von Aso nichts mehr wissen wollen. Für Baha sei das inakzeptabel gewesen. Deshalb habe sie ihre Brüder informiert, die dann auch gekommen seien. Gemeinsam habe man im Auto vor Stefans Wohnung gesessen und beraten, wie es weitergehen solle.
Nachdem sie Aso aus der Wohnung und in den Wagen gezwungen hatten, sei ihr plötzlich bewusst geworden, dass die ganze Sache katastrophal gelaufen sei. Baha habe nun die Idee gehabt, Aso zu einem Onkel zu bringen. Sie sei dann gemeinsam mit Nuro, Miran und Aso im Wagen losgefahren, ohne ihre Brüder Can und Ya zu informieren.
Auf der Fahrt dorthin habe ihr Bruder Miran dringend austreten müssen. Deshalb hätten sie in einem Waldstück gehalten. Wo das gewesen sei, wisse sie nicht. Miran sei ausgestiegen und weggegangen. Aso habe dann erklärt, dass sie auch mal raus müsse und sei ausgestiegen. Ihr Bruder Nuro habe sie begleitet. Baha selbst habe dann im Auto sitzend die beiden streiten hören.
Plötzlich seien zwei Schüsse gefallen. Daraufhin sei sie in die Richtung gelaufen, aus der diese kamen. Sie habe Nuro mit einer Waffe in der rechten Hand neben der am Boden liegenden Aso stehen sehen. Baha habe sich dann wieder ins Auto gesetzt und geweint. Nach einiger Zeit habe sie gehört, wie Asos Leiche in den Kofferraum gelegt wurde. Dann seien sie zu dem Golfplatz gefahren, um Asos Leiche abzulegen. Ihren Eltern hätten sie davon angeblich nichts erzählt.
Nuro bestätigt die Aussage seiner Schwester, dass er Aso erschossen habe. Als er mit ihr ausgestiegen sei und sie zu einem Busch begleitet habe, habe er sie am Arm gepackt, damit sie keinen Unsinn mache. Aber Aso hätte versucht, sich loszureißen und angefangen, ihn zu beschimpfen. Nuro habe sie daher fester gepackt. Daraufhin habe sie ihn beleidigt und ihm ins Gesicht gespuckt. Er habe sie dann zu Boden geworfen, aber Aso hätte weiter herumgeschrien.
Nuro habe daher seine schon entsicherte Waffe aus seiner Jacke gezogen und Aso an den Kopf gehalten. Aber sie habe ihn und auch seine Eltern immerzu beschimpft, was ihn sehr gestresst habe. Er habe sie fixieren wollen, aber Aso habe sich gewehrt und dabei ihren Kopf hin und her bewegt. Da habe er die Kontrolle verloren und ihr zweimal in den Kopf geschossen.
weder Bahar noch Miran seien zu dem Zeitpunkt bei ihm gewesen. Miran bestätigt die Aussagen, ergänzt aber noch, dass er nichts von Nuruds Waffe gewusst haben will.
Die Geschwister behaupteten also vor Gericht, der Mord sei nicht geplant gewesen. Unglaubwürdig. Denn das Gutachten des Rechtsmediziners war eindeutig. Die Schüsse waren aufgesetzt und das sprach gegen Nurus Geschichte, dass sich Arzu bewegt habe. Wir hören nochmal Brigitta Biel, die selbst Anwältin ist und den Prozess damals für Peri e.V. durchgängig beobachtet hatte.
Man versucht natürlich dann aus so einer Nummer noch so gut wie möglich rauszukommen, weil letztendlich ist ja, das ist jedem klar, dass hier in unserer Gesellschaft der Ehrbegriff ein anderer ist und dass ein sogenannter Ehrenmord auch nicht akzeptiert wird. Das sind auch keine mildernden Umstände, weil da jemand in seiner Kultur das irgendwie mit der Ehre so anders sieht. Also da ist die Rechtsprechung davor inzwischen, das ist alles geklärt. Ehre gilt inzwischen sogar hier als niederer Beweggrund. Und ja, die wissen das und sie versuchen dann natürlich, ist ja klar, man versucht als Täter dann noch so gut wie möglich wegzukommen. Und wenn es da irgendwo eine Möglichkeit gibt, unterhalb dieser Mordschwelle zu bleiben, dann wird da versucht, das zu konstruieren. Und dazu braucht man dann eben diese Geschichte mit den Schmauchspuren und dass das aufgesetzt war und nicht etwa in einem Gerangel. Ich meine, ich rangele nicht mit meiner Schwester und habe eine Waffe in der Hand, die scharf gestellt ist.
Ihre persönlichen Eindrücke zu den Geschwistern schildert Brigitta Biel so.
Also eingeschüchtert wirkte keiner von denen. Also auch nicht unbedingt, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie großartig reumütig waren. Klar, die Schwester hatte dann schon, ja, das tät ihr alles so ganz furchtbar leid, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob das wirklich so war, denn da war also keine Reue hier, wir haben Fehler gemacht, sondern Arzu hat die Familie zerstört. Das fand ich überhaupt ganz verrückt, also dass dem Opfer die Schuld quasi dafür zu geben, dass es leider umgebracht werden musste.
Herr Heinz, was glauben Sie, war der Tötungsgedanke schon vorher da?
Ja, absolut. Das war die Erwartungshaltung in der Familie. Den ganz großen Plan hatten sie allerdings nicht, was die Umsetzung betraf.
Hatten die Geschwister jemals den Vater beschuldigt, dass er den Mord in Auftrag gegeben hatte?
Nein, das haben sie nicht. Und wenn das so gewesen wäre, die Kinder hätten niemals gegen ihren eigenen Vater, das Familienoberhaupt, ausgesagt.
Deshalb bestand der Verdacht, dass Nuru die Schuld auf sich genommen haben könnte, um seinen Vater und seine Geschwister zu entlasten. Eine Rolle, die man ihm innerhalb der Familie zugewiesen hatte. Warum? Dazu hören wir nochmal Brigitta Biel.
Also er war quasi der Loser der Familie. Und dieser Loser der Familie ist dann ausgesucht worden als derjenige, der zumindest die Tat auf sich nimmt. Also so wie ich ihn da erlebt habe, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass er tatsächlich der Schütze gewesen ist. Er hat es halt auf sich genommen. Einer musste das ja machen. Wer auch immer geschossen hat, ich weiß es nicht. Aber dieser Junge, der wirkte im Gegensatz zu seinen anderen Geschwistern so verloren. Also der hat mir nahezu leid getan. Also es war schon ziemlich merkwürdig. Er hat es auf sich genommen. Die haben versucht, daraus halt diesen Totschlag zu machen. Es weiß keiner, wer jetzt wirklich geschossen hat, aber wie gesagt, meine Vermutung ist eher, er ist es nicht gewesen.
Nuru war der Einzige in der Familie, der keinen festen Job und auch keine Familie hatte. Wenn die Vermutung stimmt, dass er sich für die Familie geopfert hat, dann, weil er wohl am wenigsten zu verlieren hatte. Die Eltern der Geschwister waren bei dem Prozess nicht anwesend. Warum das so war, darüber kann Brigitta Biel nur spekulieren.
Jetzt kann man sagen, die wollten sich dem nicht aussetzen. Ich denke halt bei anderen Leuten, wenn die Kinder vor Gericht stehen, dann setzt sich ein Elternteil mit dahin, um es irgendwie zu unterstützen. Aber das wäre in der Situation natürlich auch ein bisschen blöd. Wer hat das hier mit der Ehre da gebracht? Und dann sitzen die Leute, deren Ehre quasi geschützt werden sollte und für die vorgeblich die Kinder das gemacht haben.
Nuru, der die tödlichen Schüsse auf Arzu gestanden hat, wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Gegen die Geschwister Bahar und Miran verhängt das Gericht Haftstrafen von 10 Jahren wegen Geiselnahme sowie Beihilfe zum Mord. Die Brüder Chan und Ya werden wegen Geiselnahme zu Freiheitsstrafen von jeweils 5 Jahren und 6 Monaten verurteilt.
Knapp ein Jahr später, Am 28. Januar 2013 beginnt dann, ebenfalls vor dem Landgericht in Detmold, der Prozess gegen Asus Vater. Die Anklage wirft dem 53-Jährigen vor, er habe seine 5 erwachsenen Kinder im November 2011 zum Mord angestiftet. Außerdem wird er wegen Körperverletzung angeklagt.
Über seinen Verteidiger lässt der Vater verlauten, dass er die Körperverletzung zugibt.
An dieser Stelle hören wir kurz, wie Brigitta Biel Asus Vater erlebt hat.
Da hat mich ernsthaft am meisten beeindruckt, dass ein Mensch tagelang da sitzen kann, ohne eine Miene zu verziehen. Da wird einem Vater, der ja nicht dabei war, über den Gerichtsmediziner mitgeteilt, wie seine Tochter ums Leben gekommen ist, welchen Einschusswinkel die Patrone hatte, und er verzieht keine Miene. Also das fand ich, also ich weiß nicht, wie man das hinkriegt. Dass jemand kein Wort sagt, okay, ne? Sagt jeder Verteidiger, du hältst die Klappe. Aber keine Miene zu verziehen, fand ich völlig verrückt.
Auch 2 Arbeitskollegen des Vaters wurden im Prozess gehört.
Der eine hatte dann wohl gesagt, als es dann hieß, hier, da ist ein Mädchen umgebracht worden oder wie auch immer, der sagte, deine Tochter heißt doch auch Asu. Und dann sagte er, ich habe keine Tochter, die Asu heißt. Der hatte seine Tochter schon aus seiner Familie gestrichen. Die war für ihn nicht mehr da. Die war für ihn nicht existent und hat offenbar nie für ihn existiert.
In der Verhandlung werden viele Zeugen gehört, die auch schon im ersten Prozess ausgesagt haben. Unter anderem wird der Polizeibeamte gehört, der seinerzeit Asus Aussage aufgenommen hat, dass sie glaube, ihre Familie wird sie umbringen.
Auch Stefan, Asus Freund, wird nochmal gehört und berichtet von Asus Angst, entweder umgebracht oder in die Türkei verschleppt zu werden.
In seinem Plädoyer geht der Staatsanwalt auch nochmal auf die Telefonate in der Entführungs- und Mordnacht ein. Nachdem die Geschwister Asu gefunden hatten, gab es Telefonkontakt zwischen den an der Tat unmittelbar beteiligten 5 Kindern sowie dem im Haus der Familie eingeloggten Handy. In diesem Zusammenhang besteht der Verdacht, dass der Vater die entsprechenden Gespräche führte. Er hätte damit die Möglichkeit gehabt, seine Kinder zurückzupfeifen.
Was das konkret für die Verurteilung des Vaters bedeutete, dazu hören wir nochmal Brigitta Biel.
Aber in dem speziellen Fall hätte er den Zugriff auf die Kinder gehabt, weil das einfach eine andere Familienstruktur ist als die, in der wir leben. Nämlich, dass der Vater auch einer 25-, 26-, 27-Jährigen noch sagen kann, du hast das zu tun und das zu lassen, und die gehorcht. Das wäre ja bei uns ein Ding der Unmöglichkeit. Und aufgrund dieser speziellen Familienstruktur kam aber das Gericht da zu dem Schluss, das ist eine Beihilfe durch Unterlassen. Der Vater ist nicht aktiv tätig geworden, aber er hat es unterlassen, einzuwirken, worauf er hätte einwirken können.
Im Prozess kann die ursprüngliche Anklage gegen den Vater, Anstiftung zum Mord, nicht bewiesen werden. Genauso wenig wie eine etwaige Mittäterschaft. Aber der Vater hätte seine Kinder zurückrufen können, um Asus Leben zu retten. Dies hatte er aber nicht getan. Deshalb wird Asus Vater im Februar 2013 wegen Beihilfe zum Mord durch Unterlassen, Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von 6 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Ein besonderer Fall, bei dem es schwerfällt, all dem in der Kürze der Zeit gerecht zu werden. Herr Heinz, waren Sie mit den Urteilen zufrieden?
Ja, auf jeden Fall. Das Landgericht Detmold hat den Fall sehr differenziert betrachtet und unterm Strich wirklich gerechte Urteile getroffen, sodass man wirklich sagen kann, also ich bin damit zufrieden.
Eines lässt sich ganz klar sagen, in unserer Gesellschaft gibt es Werte und Grundüberzeugungen. Die sind geregelt in unseren Gesetzen, unter anderem im Grundgesetz und auch im Strafgesetzbuch. So ist dort zum Beispiel die Gleichstellung von Mann und Frau geregelt und auch was den Tatbestand des Mordes angeht und welche Strafe darauf steht. Und diese Gesetze gelten für alle, die hier leben.
Wir wissen also, dass Integration viel mehr umfasst, als nur die deutsche Sprache zu lernen und einen Job zu haben. Dazu hören wir nochmal Frau Biel.
diese unsere Kultur auch zu akzeptieren und in ihr zu leben und nicht nur außerhalb von ihr zu leben, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Zu akzeptieren, dass Frauen nicht nur erwerbstätig sein dürfen, sondern eben auch ein eigenes Leben führen. Oder diese Geschichte hier, die Ehre der Familie hängt an der Sexualität der Frau. Ne? Das ist ja völlig wirr. Wir müssen die halt auch irgendwie runter davon. Aber das ist ja furchtbar schwierig. Das hat bei uns ja auch nicht innerhalb von 10 Jahren alles funktioniert.
Die Einhaltung der Ehre steht über allem. Auch über der Liebe zum eigenen Kind. Aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar.
Die ganze Familie ist kaputt. Das ist mit diesem Verhalten, wenn du ausbrichst, ruinierst du die ganze Familie. Aber ich setze da jetzt on top noch einen drauf. Ich mache sie jetzt richtig kaputt. Na, denn die sagen ja, die haben ja gesagt, Asu, du hast quasi hier unsere Familie in ein schlechtes Licht gerückt und du hast das ruiniert. So, das ist jetzt deren Sichtweise. Und sie setzen aber letztendlich on top ja noch was drauf, indem sie sagen, so, jetzt eliminieren wir dich und meinen, dann ist jetzt die Familie wieder ja, safe und alles ist wieder gut. Wir haben also hier den Störfaktor eliminiert und der Rest führt jetzt wieder ein gutes Leben. Das kann ja nicht funktionieren.
Der Vater von Arzu hat zur Einhaltung der Ehre nicht nur den Tod von Arzu in Kauf genommen, sondern in gewisser Weise auch die Zukunft seiner anderen 5 Kinder aufs Spiel gesetzt. Die sogenannten Ehrenmorde gibt es überall auf der Welt. Nicht nur Frauen, auch Männer sind betroffen, zum Beispiel aufgrund ihrer Homosexualität.
Wenn ihr euch selbst gefährdet fühlt oder es seid oder jemanden kennt, der gefährdet ist, dann gibt es Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt. Wir packen Adressen dazu in die Shownotes.
Außerdem könnt ihr euch natürlich wie immer an die Polizei wenden. Ja, und mit diesem wichtigen Hinweis sind wir am Ende der heutigen Folge. Bedanken uns ganz herzlich bei Jürgen Heinz, dass er sich die Zeit genommen hat und heute bei uns im Studio dabei gewesen ist. Schön, dass Sie hier waren.
Ja, vielen Dank, dass Sie da waren.
Sehr gerne. Und auf Wiedersehen.
Danke auch an Brigitta Biel, Rechtsanwältin und ehemalige Prozessbeobachterin vom Verein PERI e.V. und auch an Corinna Prinz, der Autorin dieser Folge. Wie immer am Ende vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, an euch. Ich sage bis zum nächsten Mal bei Aktenzeichen XY, unvergessener Verbrechen und ganz wichtig, bleibt sicher.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast gerne, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Die kommt wie immer in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss. Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Bumfilm im Auftrag des ZDF.